Liebe, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe heute hier bei den Waffeln einer Frau, weil der Bergretter ist zu Gast, Sebastian Ströbel.
Könnte man das Jahr mit einem besseren Gast beginnen?
Nee, und kann man bitte einen schöneren Mann überhaupt haben?
Ja.
Der sieht ja sowas von gut aus und der ist auch noch so nett und dann hat er 4 Kinder und er ist verheiratet und der ist ein guter Mensch und der hat Werte, davon wird er auch erzählen und er engagiert sich und so.
Jetzt... Für Männer eine schwierige Folge, sag ich mal, so ein bisschen.
Also wenn ihr Mann seid jetzt gerade, ja, und ihr merkt so, ihr könnt bei keinem der Themen, die ich jetzt angesprochen habe, mitreden, dann würde ich jetzt einfach wegschalten.
Nee,
dann
hört man euch kann ja auch, man lernt ja auch ein bisschen was. Und
ja,
man
aber das kannst du nicht. Also so die Haare, wie der die Haare hat, das kriegst du nicht hin. Da musst du üben. Wirklich.
Erstmal welche haben.
Also, Sebastian Ströbel ist toll. Der ist der Bergretter, der macht aber noch ganz viele andere Sachen. Und was genau, das soll er uns jetzt einfach mal erzählen.
Kleiner Teaser noch, er erzählt ja auch, wie er es geschafft hat, dass Heidi Klum ja in einer Folge mitgespielt hat.
Also Heidi Klum ist eigentlich auch zu Gast, wenn ihr euch jetzt das Gespräch anhört.
Und das ist eigentlich wieder was für Männer zum Zuhören. Ja. Einfach zuhören, so kommt Heidi Klum quasi zu euch.
So nah kommt ihr so schnell nicht wieder an Heidi Klum dran, wie wenn ihr diese Folge hört. Viel Spaß mit den Waffeln einer Frau, heute mit Sebastian Ströbel.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Wenn mein heutiger Gast beruflich abstürzt, dann ist es so gewollt, weil er befindet sich wahrscheinlich mitten in einer Rettungsaktion. Wir freuen uns, dass er endlich heute bei uns ist, der unglaubliche Bergretter Sebastian Ströbel.
Danke für die Einladung.
Weißt du, wie lang und wie oft ich dich schon hier haben wollte und irgendwie haben wir wie zwei Königskinder nicht zueinander finden können?
Ja, furchtbar. Und das in der heutigen digitalisierten Welt, wo man eigentlich so schnell in jedes Studio flitzen kann. Aber wir haben es nicht geschafft. Ja.
Und jetzt sind wir wieder nicht zusammen im Studio. Wir können es ja jetzt direkt verraten. Du bist in Hamburg und ich bin in Berlin.
Ja, wir haben uns gegenseitig gedacht, dass wir uns sehen. Ich bin schon vorhin hier ins Studio gekommen und dann war so eine Toilette mit Disco-Musik drin. Hier so eine ganz hippe Toilette in dem Studio, wo dann Barbie Girl in der Bar. Da dachte ich, Mensch, hier ist ja alles auf dich sozusagen.
Klar, Barbie Girl und ich, wir sind ja
Barbie Girl, Barbie
eins,
World, wo man gar nicht mehr von der Toilette runterkommen wollte. Und dann gab es Bananenbrot und ich habe irgendwie gedacht, Mensch, das wird eine tolle mit Verstopfung und alles gut. also wunderbar. Ich freue mich jetzt total, dass ich hier bin und es war wirklich mein Jahr sehr voll. So,
ja, ich weiß. Und deswegen bin ich total froh, dass wir dich jetzt so zu Beginn dieses neuen Jahres gleich reinquetschen. Dann haben wir es schon mal, weißt du? Dann kann ich am Ende von 26 sagen, den Sebastian Ströbel, den habe ich aufgewärmt in dem Jahr. Wie feiert ein Sebastian Ströbel Silvester?
Ich glaube, das ist jetzt sehr traurig für alle zu hören. Ich glaube, ich bin... Kennst du das? Ich habe so viel Trubel gehabt das ganze Jahr, dass die Verlockung... das groß zu feiern total gering ist. Das heißt, also man sucht auch nicht danach, irgendwie eingeladen zu werden oder irgendwas zu machen, weil man sich so denkt, oh, ich hätte so gerne einfach mal Ruhe am Abend und einfach mal gar nichts machen, auf die Couch legen oder mit den Kids ein bisschen was machen. Aber ich glaube, dann am 31., wenn alle feiern, ist man dann, wahrscheinlich kriegt man dann
fühlt
doch
man sich
so
wie ein Loser. Also jetzt mal, du kannst nicht, es kann nicht so sein, dass man gar keine Möglichkeit hat, irgendwo hinzugehen. Weißt du, es muss schon irgendwie, also ich finde, man muss sich bis zuletzt dagegen wehren und so, nein, lass mal, nein, wir bleiben lieber allein und so. Aber wenn dann wirklich keiner mehr anruft, dann ist es schon ein bisschen traurig.
Und ich gehöre auch zur Kategorie, der ganz schlimm, ich würde, glaube ich, auch um 10 ins Bett gehen. Ich hätte da kein Problem mit.
Ja,
und das ist natürlich dann schon schlimm.
Also ich halte immer so durch bis 12:30, würde ich mal sagen. Ja, weil ich mag nicht so gern, wenn es abends so lang wird. Ich fange lieber früher an. Ich werde auch sofort müde.
Total müde. Ja, dann kann man eigentlich schon früh ins Bett gehen.
Ja.
Das finde ich auch. Also so lieber so langsam anfangen und
Und dann
also
schnell aufhören.
Und dann schnell aufhören. Ja, aber es ist ja eh so mit Alkohol oder auch so Party machen, wenn man so einen Zwang drauf hat, ist das oft ein bisschen schwierig so. Und bei mir ist eben mein ganzer Rhythmus, mein Arbeitsrhythmus das ganze Jahr über, das kennst du ja selber, ich bin in der Taktung so hoch, dass ich mir das auch durch die Reiserei am Wochenende und sowas gar nicht leisten kann, irgendwie groß da mich entgleisen zu lassen.
Nee, aber wir haben doch jetzt auch schon häufig festgestellt, dass die Leute, die relativ erfolgreich im Business sind, ja, und da zähle ich jetzt mal dich auf jeden Fall dazu und mich vielleicht auch und all die anderen, die wir kennen, die erfolgreich sind, die stürzen nicht ab. Da stürzt keiner ab. Das geht auch gar nicht mehr. Also das ist dann immer, ich frage mich immer, wo sind denn diese Showbusiness-Partys, über die alle reden, wo die ganze Zeit gekokst und gesoffen wird und jeder mit jedem, also ich war da noch nie eingeladen irgendwie und ich wäre anschauen würde ich es mir ja mal, ja, aber irgendwie, also ich habe das Gefühl, bei denen, die wirklich was wegschaffen, da gibt's das nicht.
Oder es ist so eine Art Geheimorganisation und wir die zwei sind einfach die Losernasen, die nicht eingeladen werden.
Sollen wir diesmal den Ströbel und die Schöneberger,
nee, die sind so, hast du den Podcast gehört, die zwei Langweiler, du, nee, wir treffen uns um 7:30 letzten Stock und dann da werden wieder alle da sein, die richtig Gas geben.
Ja, nee, also ich war noch nie, ich sah immer aus wie eine Partymaus, aber ich war gar keine. Und du siehst auch aus wie eine Partymaus.
Und war auch nie eine.
Echt nicht?
Nee, nicht wirklich. Ich bin auch jemand, der in der Schulzeit war ich eigentlich auch eher so jemand, der eher mit Buch und Schal rumgelaufen ist.
Ist ja noch geiler. Ist ja eigentlich
noch
geiler.
Und hab dann nie groß, ja, ich habe auch immer so, ich war immer so der romantische Typ, was,
Gott.
Ja, schlimm. Ja. Und dann, und so richtig, ja, irgendwie bin ich da nie so drauf aufgesprungen und ich hab's auch nicht, ich bin ehrlich gesagt auch nicht der Typ, der so wahnsinnig viel verträgt, ja. Also das macht's dann auch noch, da bin ich relativ schnell.
Also wenn du jetzt, so wie du aussiehst und das für das, was du darstellst, weil man denkt ja, du bist ein Mann wie ein Baum, weißt du, und so. Und dann, wenn nichts mehr geht, dann holen wir den Sebastian, der trägt uns alle aus dem brennenden Haus raus. Und wenn du dann so, so leicht angesüffelt in der Ecke liegst irgendwie und kicherst, das will man ja auch nicht.
Nee, will man nicht sehen. Genau, es ist ja eh so. Man muss ja in der Öffentlichkeit dann mittlerweile auch schauen, wo man, wie man sich benimmt und was man macht und so. Aber wie gesagt, dieses Kräfteeinteilen und man merkt einfach so auch, man muss sich da wirklich schon ziemlich disziplinieren. Und ich sage auch immer, dass ich eigentlich so ein bisschen das Leben eines Leistungssportlers gerade im Alter auch habe, so, weil ich einfach mit meinen Kräften da so haushalten muss durch die Reiserei und dann auch durch das Drehen hochalpin oder auch andere Filme, die man dreht und sowas. Und dann jeden Tag, wenn man mit so vielen Menschen zusammen ist und so, dann brauchst du, meine Töchter sagen immer, die Social Battery ist leer und den Begriff habe ich für mich da auch irgendwie, das ist
aber
dann immer
ganz
so, dass
ehrlich,
ich da die Zeit
wir müssen brauch. Ja nur mal, weil ich bin natürlich schon auch ein bisschen, also ich bin schon, ich habe schon gern viele Leute um mich rum und ich habe auch immer viele Leute um mich rum und ich merke jetzt aber auch so langsam bin ich so an dem Punkt, wo ich mir denke, es muss ja auch nicht jeden Abend sein und wenn ich dann mal so eine Woche von mir durchgehe, dann denke ich mir, geil, ich hatte jetzt von 7 Tagen an 5 Abenden zwischen 100 und 1000 Leuten, sag ich mal, irgendwie um mich rum, ja? Also egal, ob es eine große Gala ist, die ich moderiere oder so. Und dann denke ich mir, ein normaler Mensch, der wäre schon tot einfach. Und ich denke dann aber immer noch am Samstag, bin ich jetzt ein schlechter, langweiliger Mensch, wenn ich heute einfach mal auf dem Sofa sitzen bleibe?
Aber was ich mich da frage ist, es ist ja nicht nur auf der Bühne, du musst ja auch immer socialisen. Das heißt, du bildest ja nicht nur eine Show, sondern du musst ja auch immer dann vielen die Hände schütteln, musst hin und her, musst Unterhaltungen treffen. Das kostet ja auch viel Energie,
aber das
die
kann
immer
ich
rausgezogen
gut. Das kann ich
wird.
Gut. Ich kriege davon kriege ich Energie.
Ja, also ja, man kriegt Energie, aber du musst ja auch viel Energie geben. Das heißt aber, du bist ja eigentlich dann auch am nächsten Tag so katergefährdet dann eigentlich auch. Oder wie machst du das dann?
Verbindung mit Leuten oder auch, und sei es nur Händeschütteln und Smalltalk oder einfach Socializen, das belädt mich total auf. Also ich verliere nicht so viel, wie ich kriege. Im Gegenteil, ich werde eher müde, wenn ich viel zu viel zu Hause auf dem Sofa sitze. Aber ich habe eine gute Balance und ich bin nicht Burnout gefährdet und du glaube ich auch nicht. Ich denke, ich habe da ein total gutes Gefühl dafür, was geht und was nicht geht. Und wenn es nicht geht, dann sage ich, bleibe jetzt heute zu Hause. Also da komme ich super mit zurecht. Ja. Ich habe mir das vorhin überlegt, dass du den Bergretter spielst. Und dann dachte ich mir, das ist doch für einen Mann so, als würde man das Sportstudio moderieren. Das ist ja so das, was man sich, das ist doch der Traumjob. Was du da machen kannst, ist ja der gelebte Jungstraum.
Absolut, dieser Spielkasten, den man da hat. Und ich würde es jetzt mal noch ein bisschen allgemeiner fassen. Was ich wirklich genieße, ist diese Action, dass man da diese Actionsequenzen machen kann, dass man sich so weit in dieser Schauspielerei ausleben kann, diese Körperlichkeit einfach auch leben kann. Es wird immer weniger in der heutigen Zeit, es wird ja auch immer mehr digital gemacht und so. Und wir sind wirklich noch eines der letzten analogen Programme, die es gibt. Und ich suche diese körperlichen Rollen, weil ich das sehr liebe. Und der Bergretter oder die Bergretter sind einfach für mich ein Format, wo ich mich so krass ausleben kann und einfach so viel, egal, outdoor-mäßig austoben kann. Und natürlich ist das für mich schon ein Stück weit eine Lebensrolle. Also da kann ich mich gar nicht mehr gegen wehren, weil ich jetzt schon
seit 11 Jahren dabei. Da hängst du jetzt auch drin. Danach ist dann direkt die Rente. Also da kommt dann auch nichts mehr, weil das wirst du einfach bis zum Schluss, findest du das geil. Weißt du ja auch, ein älterer Bergretter ist ja fast noch toller, weil dann hast du noch, dann ist es nicht nur Muskulatur, sondern auch noch Lebenserfahrung, weißt du?
Ja, Charakter. Da kommt noch Charakter.
Gott,
dazu.
Wenn dann, wann
ja,
denkst du, kommt Gott. Der Charakter ungefähr?
Ja.
Manches dauert noch lange oder steht
ja,
schon mit dem
Babel
vor.
Ich muss mal schauen, wann ich den dann reinschmeiße. Nee, aber das ist natürlich für mich super und es macht irre Spaß und das ist wirklich ein, und dann auch in Österreich und dann auch so eine Paraderolle, die dann auch so einen Adelsschlag auch von den Österreichern gibt und so. Da bin ich sehr stolz drauf, auch wenn ich jetzt mit meinen Dokus unterwegs bin oder egal wo, auch wenn du mit diesen, es ist ja wahnsinnig schwierig, keine Ahnung, wenn man Kommissar spielt, von Polizisten geadelt zu werden oder wenn man Arzt spielt, von Ärzten, die sagen ja alle, das ist ja lächerlich, was ihr da macht. Oder naja, also mit Realität hat das nichts zu tun. Mhm. Auch bei uns hat es nicht immer was mit Realität zu tun, aber wir sind immer sehr nah dran. Und was ich sehr schätze, ist, dass ich merke, dass ich ein solches Wohlwollen auch von der Bergrettung in Österreich entgegengebracht bekomme oder auch von Italien oder der Schweiz. Egal, wo ich unterwegs bin, auch durch meine Dokumentation, dann immer Leute herkommen, die auch wirklich auch Bergführer oft sind, was ich ja in meiner Rolle auch bin. Das ist wie eine Beleidigung für viele, wenn man dieses Wappen tragen darf, man es nicht wirklich hat. Mm. Aber die alle sagen, cool, was ihr da für uns macht.
Du warst ja mal in meiner Sendung mit einem echten Bergretter, der da nochmal, da hattest du auch ein Buch dazu gemacht, also wo es wirklich um die Arbeit der Bergretter ging, weil das ja auch, das ist ja eine Zunft, die sozusagen, ich weiß nicht, wie viele 100 Leben im Jahr vermutlich rettet. Und ich glaube, das ist eben ja für die auch nochmal, ist ja nicht nur so, dass sie dich adeln durch Anerkennung, sondern auch umgekehrt, dass du natürlich auch nochmal vor Augen führst, wie wichtig das ist, was die da machen.
Ja, auf jeden Fall. Also diese ganze freiwillige Arbeit und dieser Dienst am Menschen, den es gibt, ja, wo die Menschen sich wirklich einsetzen und für andere da sind, wirklich unentgeltlich. Ja, das sind ja alles Ehrenämter auch und es gibt ja nur ganz wenige, die, das ist ja wirklich jetzt kein Beruf. Ja, so. Und das macht das umso wichtiger und das macht mir auch so stolz, weil ich mir auch oft mit meinem Beruf gehadert habe als Schauspieler, wo ich dachte, ja, man macht mal einen Film, der Leute aufrüttelt oder man macht mal einen Film, der aber auch nur die berührt, die in dieser Bubble selber leben oder sowas und die eh schon die Meinung haben. Aber mit der Rolle und mit dem Format, das wir erzielen, begeistern wir einfach viele, viele Menschen für dieses Ehrenamt oder für Ehrenämter. Es muss ja nicht nur die Bergrettung sein, es gibt ja auch freiwillige Feuerwehr und was es alles gibt, ja, wo sich Menschen engagieren. Und das finde ich ganz, ganz toll und wo ganz viele zu einem hinkommen und sagen, wir haben uns jetzt auch irgendwo engagiert. Und das finde ich einfach echt in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig.
Ja, das finde ich auch. Also ich finde, du sollst dich da unbedingt weiter engagieren. Bevor du diese Rolle gefunden hast, wie hast du dich da als Schauspieler gefühlt? Warst du da angekommen oder hast du irgendwie so gedacht, oh, es wäre schön, wenn jetzt irgendwie mal so ein Projekt käme, was längerfristig ist?
Nee, das habe ich nie gesucht. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Natürlich sehnt man sich immer nach tollen, starken Rollen. Das ist nach wie vor heute was ich immer habe, wo ich auch immer die Augen aufhalte, um zu schauen, was es noch so gibt oder wie ich mich noch weiterentwickeln kann, was ich jetzt auch gerade mache. Und aber natürlich ist das etwas, ich glaube, diese Rolle hat mich gefunden und nicht ich die Rolle. Und das ist wirklich ein riesiges Glück und ich bin voller Demut auch gerade heute, wenn man weiß, dass unsere Branche jetzt gerade auch nicht prosperiert.
Ich wollte gerade sagen, ist jetzt auch nicht jeder, der irgendwie sagt, ja geil, ich weiß gar nicht, wohin mit der Arbeit irgendwie. Also wir wissen, alles wird weniger gedreht und es gibt weniger für Geld und ist irgendwie alles, bin mal
also
gespannt,
von daher
wie es weitergeht.
Bin ich voller Demut und voller Liebe zu meinem Beruf, zu meinem Job. Ich versuche das auch jeden Tag am Set mit den Menschen, mit denen ich arbeite, vor, hinter der Kamera und auch mit unseren Fans zu leben und denen etwas zurückzugeben und zu zeigen, ich mache das jetzt nicht einfach so um mich selber nur zu befriedigen, sondern ich sehe das schon auch als Verantwortung und ich versuche mich auch öffentlich so zu committen, dass ich zeige, dass ich meinen Anteil auch zurückgeben möchte für die Gesellschaft.
Soll ich dir was sagen?
Unsere Gesellschaft.
Das merkt man. Du bist ein guter Mensch. Das merkt man dir an. Du bist kein Arschloch, du bist keiner, der hinten rummacht. Ich meine, es sei denn, du versteckst es. Vielleicht bist du wirklich ein sehr guter Schauspieler und versteckst es total gut. Aber ich habe bei dir das Gefühl, du gehst wirklich verantwortungsvoll mit den Dingen um. Du bist, vielleicht sind manche fast ein bisschen, wie soll ich sagen, man könnte ja auch denken, dass du irgendwie, so wie du aussiehst, ja, könntest du ja auch so sein, dass man so sagt, ja, der war jetzt in der Muckibude und jetzt trinkt er einen Eiweißshake und dann geht er Mädels aufreißen, so sage ich jetzt mal, ja. Und das ist ja, das genaue Gegenteil ist ja der Fall.
Ja, mein Führungszeugnis spricht das nicht gerade aus, was du gerade gesagt hast. Also Eiweißshake trinke ich tatsächlich und Muckibude gehe ich tatsächlich auch gar nicht mehr. Aber ich mache das alles zu Hause seit Corona, habe ich mir das irgendwie. Aber ich bin tatsächlich nicht so. Ich bin wirklich da, würde ich schon sagen, von mir ein sehr wertegesteuerter Mensch.
Ja, das merkt man auch, finde ich.
Ich versuche dabei nicht spießig zu sein, soll sich jetzt auch nicht spießig anhören, aber ich bin jemand, der sich schon sehr, sehr viel Gedanken macht, was um ihn herum passiert. Und ich habe meinen Beruf nie als das gesehen, dass ich gesagt habe, ich will jetzt durch die Welt gehen und will, dass die Leute alle denken, ich bin die geilste Sau, die auf der Straße rumläuft, sondern ich will eigentlich mit meinem Beruf schon Leute bewegen und ich will vor allem Menschen widerspiegeln. Ich möchte beobachten, ich möchte Menschen, also ich möchte Geschichten von Menschen für Menschen erzählen, ja. Und das ist so das, was ich, was so meine Antriebskraft auch ist.
So, jetzt bist du in den Bergen gelandet und du kommst ja eigentlich aus Karlsruhe. Jetzt ganz ehrlich, wie groß war deine Verbindung zum Thema Berge überhaupt? Warst du überhaupt in den Bergen, bevor du die Rolle angenommen hast, oder?
Ja, war ich tatsächlich, aber das war nicht mit Karlsruhe, sondern in Karlsruhe war ich eigentlich nur am Anfang, deswegen, ich bin dann in Wuppertal noch groß geworden und bin dann in Ravensburg.
Da aus kann man doch fast die Berge schon sehen, oder?
Das ist, man sieht vom Ravensburg aus, kannst die Berge, wenn es Wetter schön ist, ja, wenn es klar ist, kannst die Berge sehen. Voralbeland. Und das ist wirklich, also wunderschön, Oberschwabe. Und da habe ich bis zum Abitur gelebt. Mhm. Und das war für mich eine wunderschöne Zeit. Ich muss zugeben, damals habe ich immer noch nicht so den Impact mit den Bergen gehabt. Wir haben dann angefangen mit Skifahren, habe ich da. Dann da kam so ein bisschen was. Dann habe ich in Salzburg studiert, am Mozarteum. Da ging es dann los, dass man auch wieder mehr bergaffin hat. Dann habe ich ja danach, nach der Schauspielschule, diese Powder Park gedreht. Das war eine Snowboarder-Serie für die ARD. Und da bin ich dann auf Snowboarden gekommen. Aber ich war jetzt nie so der Bergfex, der gesagt hat, boah, ich muss hoch und
in jeder freien Minute.
Ja. Und damals war das auch ein bisschen wie, glaube ich, so dieses Muckibuden. Das waren alles Freaks, wenn die Berge gegangen ist. Ich meine, wer hat mit 16, 15 Bock gehabt, mit seinen Eltern irgendein Gipfelkreuz zu erlaufen? Nein. Mit einer Brotdose, wo ein Landjäger, ein Bergkäse und ein Stück trockenes Brot.
Wenn die Brotdose
und
gut ist, kann ich dir sagen, kriegst du mich heute noch auf jeden Berg hochgequatscht. Aber es muss halt, also für mich gibt es keinen schlimmeren Moment als den Moment, wo du vor der vorletzten Hanari-Kurve, weißt du, und dann ist wieder diese Fahne und dann steht da Almblickhütte, heute Ruhetag. Da kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Also wenn die Brotzeit oben gut ist, kommt, dann hat man schon auch früher Bock gehabt, aber wann war die Brotzeit schon mal so richtig geil? Ja,
ich komme aus einer Großfamilie. Bei uns, wir sind nicht eingekehrt. Da wurde wirklich von zu Hause dann halt
und für dich
Brot
als jüngsten Bruder gab es immer das kleinste Würstel.
Ja, genau. Ja, die Landjäger bei uns, wobei meine Mutter hat immer auf Masse geachtet. Also es war wirklich, wenn die gekocht hat, war so viel, da konntest du. Das macht sie bis heute auch. Also ja, von daher ist das hungrig und das habe ich mir auch beibehalten. Bei uns, wenn bei mir ein Gast hungrig aus dem Haus geht, habe ich was falsch gemacht.
Das passiert
ist für mich
nicht.
Das Schlimmste, was es gibt. Also da ist die Völlerei gehört bei mir dazu. Und was ich noch Bergthema noch sagen wollte, erinnerst du dich noch, das war für mich früher, es gab diesen Instant-Eistee, den konnte man zwar auch heiß trinken.
Ja, klar.
Dieses Pulver, das waren wie solche kleinen Mäuseköttel, sahen die aus.
Ganz
und das
eklig.
Hast du so Löffel und ich habe das geliebt, wenn dann noch am Schluss, wenn es dann richtig noch nicht richtig aufgelöst
unten
war.
Und noch der Satz drin war und der
Milliliter
war dann nochmal mit 100 Gramm Zucker.
Mega, das habe ich geliebt. Das fand ich total geil.
Das ist toll, ja. Ja, ich weiß. Also Wandern mit den Eltern fand ich auch immer nicht so toll. Meine Eltern haben mich auch tierisch angelogen. Die haben dann immer gesagt, siehst du da vorne den Baum und da nochmal ums Eck und dann sind wir auf dem Gipfel und so. Und ich bin ja anders als du, glaube ich. Ich kann ja sehr gut auch 300 Meter vorm Gipfel sagen, I had it. Ich setze mich jetzt hier hin, geht ihr hoch, ich mach's nicht. Weißt du, ich bin wirklich null. Ich bin minus ehrgeizig. Also, weil ich denke mir immer, ich mag mich so, wie ich bin und so. Und ich habe überhaupt keine Probleme damit aufzugeben. Und du bist mit Sicherheit anders.
Ich bin nicht unvernünftig. Also wenn ich jetzt weiß, das Wetter schlägt um und alles und auch, ich würde auch nicht mit der Familie dann irgendwas durchdrücken. Das würde ich nicht. Wenn ich alleine bin, zu mir bin ich da wirklich unerbittlich. Ich bin so ein Affe, dass wenn ich irgendwie joggen gehe oder laufen gehe oder sowas, und du kennst auch, manchmal gibt es so Wegabzweigungen, da geht's nach links und du könntest eigentlich schon über den Grünstreifen nach links abbiegen, nicht auf dem Weg bleiben, ich laufe Wege immer ganz aus. Also ich würde zum Beispiel nie Abkürzungen machen.
Da sind
oder
wir grundverschieden.
Ich gehe auch immer Stufen. Würde nie Rolltreppen oder Aufzüge benutzen.
Ja, das mache ich auch. Da fühle ich mich so gut manchmal. Am Hamburger Bahnhof, weißt du, alle stehen unten an der Rolltreppe und ich laufe dann so. Und ich versuche jetzt auch, wir sind ja ungefähr, ich sag's ungern, aber ich bin ein bisschen älter als du. Und dann manchmal gehe ich so und dann versuche ich auch so, weißt du, ich gehe so, dass man sich so denkt, die geht aber schnell. Manchmal nehme ich auch so zwei Stufen auf einmal und so. Und
die schöne Berge, also was hast du hier sehen, damit ihr zwei Trolleys, die ist die Treppe hochgerannt.
Man muss gleichmäßig belasten, rechts und links gleichermaßen und dann ding, 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 ding hoch und keine Geräusche bei Bewegung. Ganz wichtig, sage ich dir.
Sehr gut.
Als die etwas ältere. Ich gehe nicht mehr aus Autos raus und mache und so. Ich mache kein Geräusch beim Aufstehen.
Ist
dir vielleicht aufgefallen, wenn wir uns mal sehen?
Das stimmt, wenn du aufstehst.
Wenn du morgens hast, wolltest du es gerade sagen.
Wenn du morgens aufstehst, immer, dann merke ich das auch immer, wenn Barbara morgens aufsteht. Ich sage, Schatz, bleib da nochmal liegen.
Nee, also da muss man sich unheimlich gut im Griff haben. unheimlich gut. Ja. Du wirst ja auch bald 50 und dann ist das dann, ich sag dir das, du musst jetzt dagegen angehen. Fang jetzt schon mal an.
Ja, bei mir ist es schlimm. Wenn ich mich mal gehen lasse und auf dem Sofa am Wochenende irgendwie liege und ich alles losgelassen habe, der Kreislauf, und dann heißt es, ich muss, glaube ich, nochmal mit dem Hund raus oder sowas. Ja. Das magst du nicht sehen, wie ich aufstehe. Mhm. Wirklich, da stöhne ich wirklich wie.
Aber warum habt ihr auch einen Hund? Ihr habt 4 Töchter, warum habt ihr euch auch noch einen Hund angeschafft? Da weiß man. Aber das, für dich ist es natürlich geil. Du bist ja nie da. Und dann kommst du, dann muss halt einmal mit ihm gehen, aber sonst geht ja jemand anderes vermutlich mit dem Hund. Dann ist ein Hund toll.
Ja, das stimmt. Ja. Der gehört natürlich immer zur Routine. Das ist ja auch immer was, wie man aufgewachsen ist. Ne? So ein Tier ist dann auch, wenn man es gewohnt ist, mit Hunden groß zu werden und so, dann gehört es immer auch so dazu. Dann kann man es eigentlich gar nicht. Wenn einmal so das Körbchen leer ist, dann
Oh Gott.
Finde ich. So.
Jetzt mal ganz ehrlich, also wenn du erzählst, weißt du, wen ich noch kenne, wer auch aus der so ähnlichen Gegend ist? Max Mutzke, und der hat, glaube ich, 6 Brüder.
Hm.
Hast du mit dem irgendwie 6 mal Brüder, zu tun krass. Gehabt? Du hast 4 Brüder. Also, und die sind die alle so wie du? Also seht ihr euch ähnlich?
Nee, wir sind auch total unterschiedlich. Also wir sind sehr eng alle und auch kommen echt gut mit, was ja auch bei der Masse eigentlich ein Wunder ist, dass man gut miteinander auskommt. Da bin ich sehr dankbar. Das war auch immer meinem Vater sehr wichtig. Und die sind unterschiedlich. Also man könnte, ja, wir sind irgendwie anders. Das ist irgendwie auch so, wie, ich glaube, wenn man länger mit uns zusammen ist, würde man sagen, ah ja doch, ihr seht euch doch ähnlich oder so, wie es ja manchmal so ist. Aber alle auch in andere Richtungen und irgendwie alle relativ eigen so.
Ja, das. Also ich stelle mir das vor, dass die auch als so eine Boyband oder so ein Club da irgendwie, dass man euch kann man euch auch mieten kann, weißt du?
Das ja, kannst du buchen, ja.
Das habe ich gleich im Kopf irgendwie. Ja. Komm noch mal mit deinen Brüdern vorbei und.
Wie heißen nochmal diese Elevator Boys oder was gibt's da
genau
auch,
wo man sowas.
So kannst du auch.
Oder
ja,
letztens hatte ich wieder in einer Sendung die Chippendales zu Gast oder so eine Untergruppe der Chippendales. Also das sind so Stripper und die sollen dann immer so Fragen beantworten und die wissen vorher, worauf sie sich einlassen, ja? Die Frage lautete, wofür steht die Abkürzung MFG am Ende eines Briefes? Und dann sagte der eine, weiß ich, mit vielen Grüßen.
Hat er ernst gesagt oder war
hat er
das
gesagt,
ein Witz? Oder?
Hat er gesagt. Und dann haben wir die Frage ein bisschen leichter gemacht am Ende. War
aber
sowas
sind
das Deutsche, wie nenne drei Jahreszeiten zum Beispiel. Das haben sie super hingekriegt oder so. Nein, das ist jetzt wirklich wahnsinnig klischee-mäßig. Nein, das war alles eine lustige Truppe auf jeden Fall, die Fragen beantwortet haben und manchmal falsch lagen. So. Du, diese Nummer mit der Katharina Strasser, du bist ja da, das ist ja on-off. Und das ist ja auch ein bisschen so, ist ja beim Bergdoktor ähnlich. Man hält mehr oder weniger die Zuschauerin, die geneigte Zuschauerin, und davon gibt's ja viele, doch immer so ein bisschen, man hält die in dem Glauben, vielleicht könnte ich da auch nochmal bei dem landen, oder? Weil du bist ja nie in einer glücklichen Beziehung.
Ja, das ist natürlich ein Teil seines Wahns von Markus Kofler.
Ja.
So, das ist natürlich auch ein Teil eines erfolgreichen Konzepts. Es geht ja auch darum, man muss ja immer auch Konflikte leben. Man muss ja auch immer ein bisschen, ne, einerseits ist das ja so ein klar, Sehnsüchte befriedigen, auf der anderen Seite ist ja nichts langweiliger als Harmonie eigentlich.
Nee, das will keiner sehen.
Das ist der Tod von jedem Format, das du hast. Und diese Liebe zwischen Markus und Katharina, das ist halt jetzt schon krass auserzählt. Also es ist halt nicht auserzählt, aber es ist schon krass erzählt worden so. Und natürlich ist das immer noch, wabert das immer noch mit, und diese tiefe Verbundenheit wird denen niemand nehmen, aber
das
gibt
klingt nach wenig Sex, wenn ich das mal sagen darf. Tiefe Verbundenheit.
Ja, das hört sich jetzt nach wenig Sex
ja,
an.
Ja, gell? Ja. Vielleicht muss da jetzt mal was, die wird dann ausgetauscht, die Katharina Strasser. Dann kommt jetzt eine neue rein.
Nee, jetzt haben wir ja gut,
da,
wir haben ja jetzt gerade, Markus ist ja gerade.
Ganz junge vielleicht?
So, ganz junge, das ist super. Sehr pragmatisch, Frau Schöneberger. Herzlich willkommen in unserem Schreiberteam. Eine hervorragende neue Idee, revolutionär.
Ja, kannst du dir doch mal angucken.
Das Ding ist, es ist ja gerade so, dass praktisch Markus auch wieder versucht, neue Wege zu gehen oder auch glücklich zu werden. Aber es ist ja immer das, was er anfasst, verglüht oft. So, weil er einfach so
heiß ist
für diese Bergrettung für die Bergrettung einfach lebt und das auch ein bisschen so der Fluch seines Lebens ist, dass er immer nichts halten kann wirklich.
Aber das
und,
ist ja super. Das ist ja super. Da guckst du ja gerne zu, weil man eigentlich immer auch als Frau vorm Fernseher, ich muss es jetzt aus der Sicht der Frau auch mal sagen, du denkst ja als Frau immer, ich wäre diejenige, die ihn domestiziert. Bei mir würde er bleiben. Bei mir würde er dick werden und gemütlich. Aber am Ende wollen doch alle Frauen nichts anderes, als sich so einen super scharfen Typen schießen. schießen, den sie dann domestizieren, der so ein bisschen scharf bleibt, aber eigentlich auch ein bisschen dick wird, damit er nicht mehr so viel weggeht. Weißt du,
genau,
so?
Ja,
und dann kann
ja,
man
super.
Ihn zu Hause so schön domestizieren vom Fernsehen, dann mit der Rasen und dann hat er eine gemütliche Hose an und so, und dann ist er nicht mehr so eine Gefahr.
Das ist eigentlich sehr witzig. Das wäre eigentlich mal eine super, so eine, für eine Special wäre das mal eine super Idee.
Genau.
Dass man praktisch die Bergkette in 25 Jahren.
Wird häufig. und dann machst du mal alles das, wovon alle Frauen träumen. Du backst mit ihnen Plätzchen und so. Ja, und dann wird immer schnipp, schnapp ein Stückchen von deiner Männlichkeit abgeschnitten und am Schluss sagen alle, nee, der soll wieder so sein wie früher.
Ja, dann kommt ein Notruf rein und er sagt, ich rufe den anderen an, der soll mal gehen, ich kann gerade nicht.
Ich komm nicht vom Sofa hoch.
Der stöhnend von der Couch aufsteht.
Also vielleicht arbeite ich doch in eurem Schreiberteam.
Ja.
Aber ich wollte mit dir natürlich über die Arktis sprechen, weil da warst du gerade. Und jetzt wollte ich erstmal deine Eselsbrücke hören, wie du dir den Unterschied zwischen der Arktis und der Antarktis merkst. Wie hast du dir gemerkt, was wo ist?
Naja, sagen wir es mal so, ich habe wirklich sehr, sehr viele Sachen auch durcheinander gebracht. Also ich habe das mit den Pinguinen und Eisbären, das habe ich mir jetzt schon langsam, das habe ich mir schon gemerkt, dass es die Eisbären im Norden gibt und die Pinguine im Süden.
Genau.
Aber trotzdem kommt man sehr viel, mir ist es in der Vorbereitung auf die Arktis eben aufgefallen, dass man sehr, sehr viel Halbwissen hat und dass es trotzdem für jeden eine Art Sehnsuchtsort ist. Also man trifft lauter mehr, egal ob Sesselhocker oder sonst was, jeden, den ich getroffen habe und gesagt, ich gehe in die Arktis, waren alle, boah, das würde ich auch gerne machen. Mhm. Also das war so ein, und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich selber auch, egal ob es Scott und Amundsen, wo man dachte, das war der Südpol und nicht der Nordpol, wo die Hinse, wo der Wettkampf war. Und dann, also man brachte wahnsinnig viele Dinge durcheinander und wusste so wenig über die beiden Regionen. Und das habe ich jetzt wirklich erst durch meine Beschäftigung mit der Arktis, mit dem Schreiben des Buches und mit der Dokumentation für Terra X eben für mich so alles rausgebracht und aufklamüsert, dass ich jetzt damit heute keine Probleme mehr habe. Und aber das war wirklich sowas, wo ich merke, dass das etwas, was vielen Menschen so geht, ne, dass die eigentlich alles, diese Eiswelt, alles in einen Topf schmeißen.
Ja, klar, man kann sich gar nicht vorstellen, dass es zwei Eiswelten gibt. Ich merke es mir immer so, Antarktis ist das längere Wort, das ist die Basis sozusagen, und das kürzere Wort Arktis steht sozusagen obendrauf, ja, also die Basis Antarktis und Arktis obendrauf, also Antarktis unten im Süden, Arktis oben. Jetzt mal ganz blöd gefragt, wie bist du dahin gekommen?
Über Island. Also wir sind über Island geflogen und waren dann erst an der Ostküste. Das ist ein wahnsinniger logistischer Aufwand. Grönland ist riesig groß.
Ja.
Zwar nicht ganz
Gott
so riesig
Dank,
groß, wie
oder?
Auf der Karte.
Ja.
Ja, Gott sei Dank. Ich meine, es ist ein bisschen so verzerrt durch die Lage der Karte, weil an sich es sieht viel größer aus auf so einem Globus oder wenn man das immer so sieht, weil es so dasteht. Aber es hat halt nur knapp 60.000 Einwohner, ich glaube 58 irgendwas
Wahnsinn.
Oder so. Es leben an der Ostküste und ich glaube, die hat schon, also 10.000 Kilometer, die ist wirklich wahnsinnig lang, leben 4.000 Menschen oder so. Also das ist dann wirklich so, und 2.000 davon wohnen schon in Tinitikilach oder in Tassilak. Also so, das ist wirklich so ein unglaublich total wenig besiedeltes Gebiet und das Wetter ist so sprunghaft da. Das heißt, wenn du irgendwelche Flüge hast, oft gehen die nicht, weil es halt Eis hat, oder du musst dann mit dem Hubschrauber weiter. Mhm. Manchmal, wenn du dann irgendwo hin willst, kann es sein, dass du 2 Wochen warten musst, bis du überhaupt wieder
stell
wegkommst.
Stell dir das mal vor. Aber das ist ja schon mal von der Grundeinstellung her total interessant, wenn man nicht so, wann kommt der Zug, 2 Minuten Verspätung und so, sondern man muss sich schon mal auf was ganz anderes einlassen dann.
Ja. Ja, du musst einfach loslassen. Also du kannst nicht sagen, dass, also auch gerade als wir diese Doku gedreht haben, der Weg, das, was man, glaube ich, vorher auf ist, ja meistens so bei Dokus drehen, aber diesen Weg, den du gehst, das heißt nicht, dass du genau das auch bekommen wirst, weil zum einen sowieso auch die Protagonisten, also so nennt man, oder Protagonistinnen, die man trifft, Leute, die man eben auf dem Weg, denen man begegnet, mit denen man geht, alle anders reagieren, als man es vielleicht im Vorgespräch hatte oder sich gedacht hat. Das heißt, das, was du ursprünglich mal erzählen wolltest, ändert sich halt auch ständig, weil du natürlich immer dich anpassen musst ans Wetter, an die Reisebedingungen. Und das macht's aber auch spannend, weil du dadurch wach bleibst. Also egal, wen du triffst und wie du ihn triffst, du musst immer bereit sein zu sagen, hey, scheiß drauf, das geht jetzt nicht. Es geht nicht, wir können es nicht ändern. Und oder
wie bewegt
die
man sich denn fort überhaupt? Also ich meine, kannst ja nicht die ganze Zeit mit dem Schlitten latschen oder dich von einem Husky ziehen lassen. Kann man da Auto fahren?
Doch, es gibt Autos da, die aber alles ist echt abstrus, weil es wie so ein Autofriedhof ist. Das ist natürlich da auch in Tassilak, da waren zum Beispiel überall eingeschneite Karosserien im Schnee und so, wo Meter hoch aufeinander gestapelte Schrotthaufen, und die haben Autos da, aber du bist natürlich ganz stark einfach nur auf Ortschaften festgelegt.
Ja,
es
gut, aber wenn
Straßen,
da 4000 Leute,
Schnee,
ja, wo, wie, ich meine,
Schlittenhunde.
Okay.
du bist mit Schlittenhunden unterwegs, du bist mit den Schneemobilen, das ist natürlich das, Schlittenhunde wird immer weniger, diese Tradition geht immer weiter verloren, es ist auch wahnsinnig teuer einfach und die Schneemobile, also Skidoos und sowas, damit bist du unterwegs, das haben wir auch sehr viel gemacht, wir waren mit Schlittenhunden und dann mit Schneemobilen unterwegs und das ist natürlich krass über so, über Gletscher rüber und
aber mit so einem Schlittenhund, ich meine, wie schnell kommt man da, wie viel Strecke schafft man mit Schlittenhunden am Tag?
30 Kilometer, 40, ja, sowas krass. Oder sowas. Das, die, also die, oder ich glaube sogar noch längere Strecken, wahrscheinlich sogar noch weiter. Ich bin, weiß gerade gar nicht mehr, wie viel das war. Ich hab's mal gehabt. Aber die haben schon wahnsinnig Power, aber es geht ja auch bergauf, bergab. Das Gelände ist wahnsinnig schwierig, wenn du Schneesturm hast, wenn du musst da wirklich bereit sein, in den roten Bereich zu gehen.
Du hast in der Doku und auch in der Vorbereitung zur Doku gesagt, dass es schon passieren kann, dass dir da was passiert und dich eben nicht jemand rettet. Also das ist schon das Bewusstsein, mit dem du reingegangen bist, oder? Dass es kann passieren, dass du in einem Schneesturm da bist und du hast irgendwas und es ist nicht rechtzeitig jemand da, um dich da rauszuholen.
Ja, also das ist wirklich so ein Ding. Du gehst da und bist unterwegs und du weißt, es ist selbst, wenn irgendwas ist, du bist in dem Moment auf dich alleine gestellt. Das heißt, du hast oft keinen, klar, es gibt Satellitentelefone oder so, aber du hast selber kaum Handyempfang oder gar kein Handyempfang. Du hast, selbst wenn du dich verletzt und Hilfe kann nicht immer kommen, wegen kein Hubschrauber kann fliegen oder es dauert oder es ist ein Schneesturm, dann kommen die auch nicht dahin. Das heißt, du bist wirklich ein Stück weit auf dich selber angewiesen. Und das macht's natürlich, das macht was mit dir, auch wenn man verantwortungsvoll ist und alles, aber du bist natürlich angespannt. Und gerade zum Beispiel, als wir auch mit diesen Schneemobilen unterwegs waren, du hast ewig lange Fahrten über wirklich sehr, sehr anspruchsvolles Gebiet, wahnsinnig steil, du weißt nicht, was alles unterm Schnee ist und so und der Schnee ist eben auch nicht immer so fest.
Nee.
Wenn da mal halt irgendwas passiert oder du irgendwo stecken bleibst und die Witterungsbedingungen sich einfach extrem verändern, dann hast du halt ein Problem.
Ja.
Genau.
Oh Gott, okay. Ja. Was trägt man da? Weil ich finde immer total faszinierend, wenn man diese, ich sehe das manchmal bei Instagram, so das Leben im Eis, ja. Also da gibt's ja dann wirklich, wie die schlafen und wie die dann morgens aufwachen und wie die sich auch, wie das alles ja immer erstmal geschmolzen werden muss, um Wasser zu haben und so. Du hast natürlich super professionelles Schuhwerk dabei gehabt, aber ich sag mal, die Inuit und so, die tragen ja wirklich meistens Fell auf nackter Haut, oder? Also jetzt vielleicht
das weiß
nicht
ich
mehr.
Ich weiß gar nicht, ob die das alles, ich habe die jetzt nie nackig dann gesehen, aber.
Aber ich glaube, dass das immer noch die beste Variante ist, um wirklich warm zu bleiben, ist im Prinzip nackt in so einen Fellschuh rein und eben nicht 36 verschiedene Socken übereinander. Wie hast du es gemacht?
Ja, ich bin schon ein Zwiebelanhänger. Also dieses Zwiebelprinzip, dass man viele dünne, das nennt man so diese Zwiebelschalen, dass man viele, viele dünne Schichten übereinander
viele
trägt.
Viele dünne
also, dass,
Schichten, okay.
Ja, also viele, viele unterschiedliche Schichten dann eben hat. Bei den Samen zum Beispiel in Norwegen, die auch in Norwegen, Schweden und Finnland sind und in Kola Islands in Russland, die tragen zum Beispiel, die schwören auf alles, was aus Rentier ist, ne? Also aus Leder, Rentierfell und sowas. Die lachen schon ein bisschen über die ganze Hightech-Mikrofaser. Gore-Tex-Geschichten.
Aber du warst doch ganz froh um deine minus 40 Grad Jacke.
Absolut. Also ich bin da wirklich, das ist schon verdammt gut. Es zeigt einem nur, dass es wahnsinnig Ausrüstung ist, so wie auch in den Bergen, selbst wenn du in den Alpen unterwegs bist. Es geht immer um die Routenplanung, es geht immer um die Ausrüstung und das ist ein bisschen wie beim Heimwerker auch. Gutes Equipment ist einfach wahnsinnig wichtig. Ja? Also sonst kaufst du halt dreimal. Also ich bin schon mittlerweile so, dass ich sage, ich hole mir jetzt einmal richtig gute Handschuhe zum Beispiel und die passen dann auch. Aber da sollte man wirklich drauf achten und da bist du schon besser dabei, wenn du dann eben dich ordentlich anziehst dann.
Gute Handschuhe sind was. Also jetzt, ich glaube, ich habe zuletzt mal wegen kalter Hände geweint im Lift. Ich sag's ganz ehrlich. Beim
Als
Skifahren.
Sie dann aufgetaut sind?
Ja, ich habe wirklich einmal geheult. Also da habe ich wirklich echt gedacht, das tut so weh. Das ist wie wenn du so Nervenschmerzen hast und du kannst auch nichts dagegen machen und auch da reinblasen und hauchen und Ding und es bringt alles nichts.
Ja, es sind ja auch Nerven. Das ist übrigens, ist das nicht, das finde ich übrigens irre, das ist eine Kindheitserinnerung
total
von mir.
Kalte
Deswegen finde ich es gar nicht mal so schlimm. Diese Eis, wenn die auftauen und dieser
die
Schmerz, der kommt,
aber an den Händen
dann fühle ich mich
schlimmer.
Gleich wieder, an den Händen ist ganz schlimm. Aber ich finde es irgendwie deswegen so, irgendwie tröstet mich das, weil ich dann, das ist so ein bisschen wie so ein Schnips, wo du auf einmal wieder ein kleines Kind bist.
Stimmt.
Also es ist nicht unbedingt, wo du an die kalte Laterne mit der Zungenspitze rangehst. Also, aber so dieses Gefühl, diese eiskalten Hände, das hat man nur noch so ganz selten.
Und früher, ich meine, wir wissen ja auch noch, ich meine, ich habe Skifahren gelernt, also jetzt Mutti erzählt vom Krieg, aber da war wirklich, da gab's noch nicht, da hattest du Fangriemen. Also da hattest du einen Ski und dann hattest du nicht, da gab's nicht eine Klick-Klack-Bindung, wo du rausgeflogen bist, sondern dann hattest du einen Fangriemen, wo du im Prinzip aus der Bindung raus und dann ist dir der Ski noch am Bein schlackern geblieben. Das heißt, die Skier haben dich noch so propellermäßig dusch, 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 haben dich noch mal so richtig abgewatscht dann irgendwie.
Und die waren ja auch über 2 Meter groß.
Ja klar,
dann, ne,
war ja alles Wahnsinn.
Die waren ja noch so Riesenbretter.
Aber weißt du, was mich auch erinnert ans Kindsein? Ich bin letztes Mal, da bin ich so einen Berg hochgefahren mit dem Radl. Und da habe ich irgendwie nicht so richtig Schwung genommen und das Fahrrad war ein bisschen groß und ich war auch länger nicht mehr Fahrrad gefahren, gebe ich zu. Dann bin ich umgefallen, dann ist das Fahrrad auf mich gefallen. Oh, da habe ich auch geheult, weil ich hatte so lange keinen Fahrradunfall mehr. Und als Kind hat man das ja ständig, dass dir der Sattel so ungefähr so das halbe Poloch aufreißt und du irgendwie vorne dann noch zwischen den Beinen auf die Stange drauf und dann noch die Pedale in die Wade und so.
Ja.
Ah!
Fies.
Aua. Das war fies.
Das tut sehr weh.
Ja.
Das stimmt.
Komm,
das stimmt.
Lass uns nicht über meinen Körper reden, sondern wir spielen ein Spiel. Lieber Sebastian, liebe Barbara, das neue Jahr ist da und wir wollen deshalb mit euch gemeinsam in die Zukunft schauen. Deshalb spielt ihr Sebastian sieht. Was wird 2026 passieren? Worauf müssen wir uns einstellen? Diese Fragen werdet ihr jetzt gemeinsam für uns klären. In der Schale vor Barbara sind Zettelchen, die ihr bitte zieht. Ihr ist gut, also ich. Bitte beantwortet die Fragen nacheinander. Wir sind gespannt. Die wie das Jahr genauso jungfräuliche Redaktion. Toll. Hier kommt der erste Zettel. Welcher internationale Star bekommt einen Auftritt bei den Bergrettern? Wen wünschst du dir?
Arnold
du bist
Schwarzenegger.
Der Chef. Ja!
Arnold Schwarzenegger.
Ja!
Den hätte ich gerne. Das
wäre cool,
ich geil.
Oder?
Ja. Ja.
Frag doch mal.
Ja, ich habe ihn tatsächlich auch letztes Jahr kennengelernt. Also kennengelernt ist so viel, man lernt ihn ja nicht kennen, sondern man schüttelt ihm einfach nur die Hand und geht dann vorbei. Aber das war schon geil. Das war schon eine krasse Erfahrung. Das ist wirklich dadurch, dass er auch so ein, der ist ja auch Steirer, wir drehen in der Steiermark. Also für mich, jetzt wenn ich so spontan einen so rauskotzen müsste, würde ich sofort Schwarzenegger sagen.
Ihr dreht in der Steiermark. Das ist ja geil. Ja. Okay.
Das hört sich schon so lecker an.
Ja, finde ich auch. Ist es ja auch. Welcher Promi bringt dieses Jahr ein Produkt raus und was ist es? Warte mal, welcher Promi bringt ein Produkt raus?
Das ist echt.
Verfolgst du überhaupt das Leben der Prominenten?
Überhaupt nicht.
Siehst
das
du,
ist mein
das habe ich, hab ich schon
ich
gefürchtet.
Ganz viel. Ich habe wirklich große Probleme damit.
Aber du kennst doch Heidi Klum persönlich zum Beispiel. Die hat ja bei euch mitgespielt.
Ja. Ja.
Die hat wirklich bei euch mitgespielt.
Die hat bei uns mitgespielt, Heidi.
Und das war ja ähnlich wie, da gab es jetzt nicht eine direkte Verbindung zur Steiermark, aber die haben einfach in ihrem Podcast gesagt, dass sie das so gerne gucken, oder?
Ja, genau. Also Tom und Bill haben das in ihrem Podcast geäußert und daraufhin hatte ich, also dass sie Heidi und Bill und Tom das so toll finden und daraufhin habe ich die eingeladen über Instagram, da hat sich Heidi bei mir gemeldet und dann habe ich es weitergeleitet und zack, hat sie bei uns mitgespielt und dann war sie da. Das war super.
Cool.
Und wie gesagt, es war sehr, sehr easy und gut. Und aber ich glaube, bei Heidi, die hat schon so viele Produkte, weiß ich gar nicht, was da hat. Da würde ich jetzt nicht wissen, was da noch weiterkommt.
Nee, da kann nichts Neues kommen. Was würdest du denn machen? Jetzt konzentrieren wir uns doch einfach mal auf dich. Welches neue Produkt würdest du launchen in diesem Jahr? Was könnte es von Sebastian Ströbel geben, wo man sagt, da steckt Sebastian Ströbel drin.
Da steckt Sebastian Ströbel drin.
Ist es eine Hornhautcreme? Ist es eine Nagelfeile?
Weißt du,
weißt du, in welche Richtung würde das gehen?
Also es muss eine Erfindung sein, meinst du?
Ja,
jetzt,
es muss irgendein Produkt sein. Irgendwas, was keiner braucht, aber wofür die Leute extrem viel Geld bezahlen. So läuft es ja idealerweise, weißt du?
Ja, ich bin leider Gottes, das finde ich übrigens so, dass es bei mir, also das, was Silicon Valley so irgendwie ist, ich bin genau das Gegenteil. Ich krieg Sachen immer erst mit, wenn es schon alle gemacht haben. Also auch Affären und sowas, auch wenn am Set oder wenn irgendwo was ist, dann irgendwann sage ich, ey, sag mal, habt ihr das mitgekriegt? Und dann, also willst du uns verarschen irgendwie, das ist schon Ewigkeiten her. Da bin ich wirklich, also was Gossip und was das angeht, bin ich total Weltmeister. Das war auch, ich werde nie vergessen, dass ein Freund von mir Anfang der 2000er erzählt hat, dass er und sein Cousin, dass sie sich alles in diesem Internet kaufen würden, auch Zahnbürsten und sowas sich da bestellen würden.
Was?
Und ich habe damals gesagt, Alter, was ist das denn? Es ist ja völlig lächerlich. Also wenn ich eine Zahnbürste brauche, dann gehe ich in den Laden und kaufe sie mir da.
Ich habe
das überhaupt nicht als, auch ich weiß noch, wie ich dieses, wenn Leute immer diese Sprachnachrichten, wo ich gesagt, schreibt's doch einfach. Warum müsst ihr immer diese, ruft an, wenn ihr es in der Zeit habt ihr doch schnell angerufen. Und mittlerweile ist ja jeder, macht diese Sprachnachrichten.
Du jetzt auch?
Ich auch. Asche auf mein Haupt, ich mache das auch. Ja. Und so bin ich. Also deswegen werde ich niemals ich werde von Silicon Valley nie mit einem Permanent Resident Ausweis
versehen
werden.
Nein, du bist kein Early Adopter. Du bist einer von den ganz Letzten, die auf den Zug aufspringen, wenn der Zug nicht mehr zu stoppen ist, sozusagen.
Aber ich kaufe mir immer den größten Scheiß. Also wenn mal so eine grüne oder rote Limonade auf dem Markt ist, ganz neu, und das, du siehst, das sieht krebserregend aus und scheiße, ich kauf's.
Nein, das kann nicht sein. Aber du bist doch total gesund.
Schon, aber das ist so eine Schwäche von mir. Ich muss das einmal probiert haben, was das für ein Dreck ist.
Von wem tauchen Nacktfotos auf? Ist die nächste Frage. Wen würdest du denn gern mal nackt sehen?
Wen ich mal gern nackt sehen möchte.
Ja, komm jetzt, hau's einfach mal raus. Hört ja keiner.
Ich warte mal von links. Ich überlege gerade.
Ja, jetzt mal so richtig nackt. Wen möchten wir da mal sehen? Man kennt ja schon fast alle nackt seit Instagram.
Man kennt, ich finde es auch.
Kennst du Instagram?
Ja klar, das kenne ich. Aber auch eher so, es beginnt mich wahnsinnig zu langweilen, muss ich sagen. Es ist schwierig so, das ist so ein bisschen, ich halte das am, ich mache das und ich weiß, gehört auch dazu, aber es ist so ein bisschen, ich merke, dass mich das selber auch immer so, das ist so ein Zeitsauger und so ein, weiß ich nicht. Ich finde es sehr schön, dass man immer mehr hört. Ist es eigentlich richtig, dass wir immer so ein bisschen abschweifen von dem? Das ist ja schön, ist dass
total,
wir darüber reden.
Total super.
Ich fand es sehr schön, dass man in letzter Zeit so gehört hat, dass auch der Jugendlichen und überhaupt, dass diese Bildschirms, also wie nennt man das, Bildschirmzeit oder halt
geht
diese
Social,
dass das runtergeht. Ich finde das super.
Okay, also wir sind uns weitestgehend einig. Jetzt pass auf. Letzte Frage noch. Wer wird dieses Jahr schwanger? Ich glaube, ich weiß es. Soll ich was sagen? Ich glaube,
sag du
es wird
zuerst.
Schwanger. Lauren Sanchez. Die überaus sympathische Frau von Jeff Bezos. Und die kriegt jetzt ein KI-Kind, glaube ich. Das wäre mein Traum.
Ich würde zum Beispiel Jeff Bezos, und ich verwechsel den immer mit dem Infantino von der FIFA.
Ja,
so ein bisschen.
Aber die haben den gleichen Friseur erstens und auch. Wobei Jeff Bezos soll toll sein, so als Unternehmer und so, ja. Der soll so ganz schlaue Sachen sagen. Aber ich finde, ich weiß nicht. Also alles, was ich dieses Jahr von ihm gesehen habe. Und ich halte es auch für einen Fehler, wenn man immer Ton in Ton gekleidet mit seiner Ehefrau ist. Ich halte das für eine alberne Geschichte.
Finde ich auch. Wobei ist es ja immer so, passiert das einem dann immer? Ist das, oder?
Nein,
ne? Also so, du hast ja am Schluss
ja
einer Ehe. Du hast ja die gleiche Tönung im Haar auch, glaube ich, und so. Ne?
Das da
so,
sind wir
auch, komm,
noch
ich nicht. Hab noch, Schatz, ich habe noch was übrig. Nimmst du das Blatt? Das müssen wir nicht wegschmeißen. Ich komme aus Schwabe, das nehmen wir jetzt bei dir noch. Komm.
Nee. Ah, oh Gott. Du hast eine neue Sache gemacht. Einsatz Seeler.
Ja.
Und es geht um Mord. Weil jetzt meine kurze Frage nochmal, zurück nochmal zum Bergretter. Sterben bei euch Leute? Oder geht's meistens gut aus?
Nee, bei uns sterben wir. Das ist das Schöne bei den Bergrettern. Wir sind
es
nicht
stirbt auch mal jemand, gell?
Ja
okay.
Ja.
Mhm. Und das heißt aber, das Thema Tod und jetzt vielleicht nicht Mord, aber doch zumindest tödlicher Ausgang, das kommt dir dann beim Ermittler Seeler ja schon mal ein bisschen bekannt vor.
Das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor, auch dieser Crime-Lastigkeit. Wir haben ja bei den Bergrettern jetzt seit ein paar Jahren auch, dass wir so ein bisschen so diesen Crime-Suspense, immer eine leichte Polizeifall auch mal mit reinnehmen, dass irgendwas passiert, wo dann eben auch die Polizei mitermitteln muss oder mitermittelt, die Alpenpolizei. Und deswegen kommt mir das bekannt vor. Und bei Einsatz Seeler ist aber das Tolle und das Schöne, weil ich meine, warum nochmal Krimi? Es gibt ja schon relativ viele Krimis und der Deutsche liebt aber Krimis.
Ich weiß.
Aber ja, ich liebe das sehr, dieses Format, zum einen, weil es kein klassischer Krimi ist. Es ist also eher so, um das mit den Worten meines Regisseurs und Freundes Alex Dierbach, der wunderbar Regie geführt hat, zu machen. Es ist schon eine Art Emo-Krimi. Also es geht gar nicht so sehr um den Mord oder das aufzulösen, sondern was wirklich im Vordergrund steht, ist Seeler. So heißt meine Figur, der als Sozialarbeiter in Lübeck arbeitet und ehemaliger Polizist ist und der in einen Serienmord reinfällt. Verwickelt wird, wo einer seiner anvertrauten Schützlinge sozusagen verdächtigt wird. Und das ist eine sehr, sehr, sehr sensible und emotionale Annäherung an diesen Fall. Also es ist praktisch nicht über Action und Bum-Bum, sondern es ist wirklich sehr subtil und man kommt den Figuren wahnsinnig nahe. Und das fand ich sehr psychologisch und sehr schön.
Das glaube ich. Wann kann ich das sehen?
20. Januar.
Das ist ja schon bald. Nein!
Ja, das ist jetzt wirklich ganz bald und auch wahrscheinlich in der Mediathek bei RTL Now. Ich weiß gar nicht, ob das dann schon vorher auch schon ausgestrahlt wird. Das weiß ich gerade, da bin ich nicht so ganz firm.
Das wissen andere. Das sollen die Leute sich raussuchen.
Aber wie gesagt,
die sollen
einschalten, es lohnt sich wirklich. Und ist auch mit der Friederike Linke eine unfassbar tolle Kollegin und ein ganz toller Cast insgesamt. Und es ist wirklich schön und packend, dieser Krimi.
Und wenn du dann in Lübeck gedreht hast, dann konntest du ja auch mal abends ab und zu vielleicht nach Hause fahren, oder? Oder nee, nicht wirklich.
Wir haben tatsächlich einen Großteil dieses Films in Hamburg gedreht.
Nein, auch wie schön, oder?
Ja, es war herrlich. Es war wirklich schön. fast wie ganz normal arbeiten gehen. Morgens.
Ist das lustig, dass wir uns das immer wünschen, gell? Ich möchte mal so einen Schreibtisch. Da möchte ich so einen Bilderrahmen vielleicht sogar von meiner Familie. Kann man ja auch mal umklappen, wenn es nervt. Und dann möchte ich so ein Telefon haben, wo man so Anrufe machen kann mit so einem Kabel und einen Computer, den man morgens hoch und runter fährt, eine Kaffeetasse, wo drauf steht, ich bin hier bei der Arbeit und nicht auf der Flucht. Irgendwie sowas.
Und dann geht die Tür auf und du sagst, Schatz, ich kann jetzt gerade nicht, ich muss jetzt noch arbeiten.
Genau,
Papa kommt gleich. Ja, Mittagessen, sag, ich komme gleich.
Oh, Mittagessen mit der Familie, oder? Das wäre doch fantastisch. Wir träumen von so einem ganz normalen Leben und es wird nicht passieren, sage ich dir direkt, Sebastian. Wird nicht passieren in den nächsten Jahren.
Nein. Nee. Nein. Mittagessen ist eh out. Es ist ja eh mittlerweile ist das Abendessen das neue Mittagessen.
Ja, das stimmt. Aber das ist ja auch gut. Hauptsache, man isst einmal am Tag zusammen. Finden deine Kinder, du hast 4 Töchter, was dich also ja noch so viel unendlich toller macht, weil ich finde ja, wenn jemand Vater ist, dann hat er sowieso schon mal, kann man ja eigentlich kein schlechter Mensch sein. Noch besser, wenn man Mutter ist, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt. Aber ist richtig.
Finden die das spannend, was du machst, oder ist es so wie bei jedem ganz normalen Prominenten, dass es sie überhaupt nicht interessiert?
Es interessiert sie überhaupt nicht. Und sie sind aber trotzdem wahnsinnig stolz auf mich. Also sie sind einfach mein Leben und ich brauche das auch gar nicht. Das spielt bei uns keine Rolle. Es ist eher immer so, was machst du denn da jetzt? Ah, okay, oder so. Ja. Oder cool, jetzt hier mit Barbara oder so. Ne? Ja. Das finden sie super. Aber sie nehmen da überhaupt keinen, dass sie jetzt irgendwie die flexen damit nicht rum. Das ist für sie ein
Im
ganz
Gegenteil,
normaler
ne?
Job. Ja, sie sind eher so, dass sie halt wollen, dass die Leute sie so wahrnehmen und nehmen, wie sie sind und wegen das, was sie sind und nicht wegen das, was, ist das komisch, ist richtig, was ich da deutschmäßig sage,
wegen des, was
der Vater ist. Gell?
Wegen des, was, ich würde sagen, jetzt von aus der Ferne aus betrachtet, wegen des, was, ist eine Kombination, die so wahrscheinlich nicht zulässig ist im Deutschen, aber ich weiß, was du meinst. Wegen des,
ja, siehst du?
Das ist sau schwer.
Von wegen dessen, was der Vater ist, oder wegen des, was die Kinder sind.
Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt auf den letzten Metern noch so in Straucheln kommen, ehrlich. Haben wir es so gut hinbracht, oder?
Ja, jetzt haben wir grammatikalisch schon mal wirklich richtig geil was geleistet, gell? Und jetzt auf einmal geht's so runter. Aber wir wollen ja auch, dass die Zuschauer auch sich nochmal, vielleicht können die uns ja dann dir dann in die Kommentare reinschreiben, wie es grammatikalisch
ist. Oh, du hast ja voll gecheckt, wie es funktioniert. Du hast ein bisschen
Internet. Lasst uns auch
Gott.
Ein Like, ne? Oder auch
lass
muss
uns
man
ein
da
Like
nicht,
da. Verprügelt den Like-Button, auch sehr cool. Und dann schreibt uns in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ist doch toll.
Ja.
Ach, sag mal, geil, du bist ja total angekommen in der Instagram.
Jetzt kommt
Jugend.
Die Werbung.
Es ist vorbei. Die Zeit ist um.
Wahnsinn.
Die Zeit
ging
ist um.
Aber wie im Flug. Ich habe das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen zu reden.
Nee, das war richtig Arbeit hier. Nein, war es nicht. Es war ganz schön. Und ich gucke mir alles an, was jetzt demnächst von dir kommt. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Und sobald du wieder irgendwo hinreist, musst du unbedingt wieder zu mir kommen und mir alles davon erzählen. Okay?
Das werde ich unbedingt machen. Ich danke dir für den Einladung. Und
bitte.
Und dass ich da bin bei dem.
Ich auch.
Bei dem Podcast. Super. Nee, es war total super.
Tschüss, Sebastian.
Bis dann. Tschüss, gutes neues Jahr allen nochmal da draußen. Bis denn.
Ja, sag ich doch. Alles super beim Sebastian. Alles super. Typ. Ist auch der einzige Typ, der mit so einer Funktionsklamotte, da mit den vielen Reißverschlüssen, gut aussieht.
Der kann alles tragen, muss man so als Mann einfach zugeben. Ja.
Einfach Reißverschluss auf, zu einfach mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Ja. Kann man doch mal machen. Ja. Naja, so, nächste Woche gibt es einen neuen Gast und da freue ich mich drauf.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de